Also 90% des Serotonins wird im und um den Darm gebildet und Serotonin beeinflusst unsere Stimmung, Appetit, Schlafqualität. Also ganz, ganz viele spannende Prozesse finden im Darm statt.
Länger leben, der Longevity-Podcast mit Natalia Fischer und Dr. Felix Bertram.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Länger leben. Ich bin Natalia Fischer, Redakteurin bei Funke, und mir gegenüber sitzt Dr. Felix Bertram. Hi Felix, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen Natalia.
Wir haben in den letzten Folgen immer mal wieder über das Mikrobiom gesprochen. Zum Beispiel in unserer Folge über gesunde Ernährung, aber auch in unserer Folge zur Vorsorgeuntersuchung. Und heute wollen wir dem Thema mal eine ganz eigene Folge widmen. Und vielleicht kannst du für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, nochmal erklären, was ist denn genau das Mikrobiom?
Also das Mikrobiom ist eigentlich die Gesamtheit aller Bakterien, Viren, Mikroben unseres Körpers. Mikrobiom haben wir fast überall, also auch an der Haut zum Beispiel. Aber wenn wir von Mikrobiom sprechen, meinen wir eigentlich das Darmmikrobiom. Das ist das Größte und auch das Wichtigste vermutlich und auch absolut im Fokus des Interesses im Moment, weil es so viel beeinflusst. Also Immunsystem, Stimmung, Verdauungsprozesse und dergleichen. Ganz, ganz spannendes Forschungsgebiet.
Und das Mikrobiom ist bei jedem Menschen eigentlich individuell, oder? Man könnte sagen, wie ein Fingerabdruck eigentlich.
Das kann man so sagen. Der Unterschied zum Fingerabdruck ist aber, dass das Mikrobiom sich verändern lässt. Und zwar durch Ernährung oder andere Maßnahmen. Ich möchte es mal vergleichen mit einem Garten. Also ein Garten ist auch immer unterschiedlich, aber was darin wächst, bestimmen wir, indem wir zum Beispiel entscheiden, den Garten zu gießen oder vielleicht gewisse Düngemittel oder Organismen hinzuzufügen, indem wir irgendwas säen. Und so können wir auch unser Mikrobiom sehr gut beeinflussen. Das kann man ja beim Fingerabdruck eigentlich nicht unbedingt sagen.
Du hast schon gesagt, besonders wichtig sind sozusagen die Bakterien, die im Darm lokalisiert sind. Warum sind die denn so wichtig für unsere Gesundheit? Also ich denke mal, die sind wichtig für die Verdauung, aber die haben noch weitere Funktionen für unseren Körper, oder?
Ja, spannend ist, dass viele Menschen sich viel mehr um ihre Haut kümmern als um ihren Darm. Aber die Haut eigentlich sehr davon beeinflusst wird, was im Darm passiert. Ein spannendes Thema. Das Mikrobiom beeinflusst ganz viele Prozesse. 70% des Immunsystems, das sogenannte GALT, G-A-L-T, ist um den Dickdarm versammelt. Dort finden also ganz, ganz viele Immunprozesse statt. Und die Darmwand und ihre Dichtigkeit hängt sehr, sehr stark damit zusammen, wie die Interaktion zwischen Darm und Immunsystem ist. Das Immunsystem wird nicht direkt verändert, aber moduliert durch unser Mikrobiom. Aber auch die Stimmung, also 90% des Serotonins wird im und um den Darm gebildet. Und Serotonin beeinflusst unsere Stimmung, Appetit, Schlafqualität. Also ganz, ganz viele spannende Prozesse finden im Darm statt. Wobei man auch einschränkend sagen muss, es ist noch ein Forschungsgebiet. Wir haben starke Assoziationen, also sehen starke Verbindungen zu gewissen Dingen. Aber es ist nicht ganz so klar, wie das in anderen Gebieten ist. Und wir müssen da noch ein paar Jährchen warten, bis wir da alle Geheimnisse gelüftet haben.
Also kann man denn sozusagen dann sagen, wie ein gesundes Mikrobiom oder ein gutes Mikrobiom aussieht? Oder ist das auch noch Teil dieses Geheimnisses?
Ja, schon zum Teil. Also wir wissen, dass ein gesundes Mikrobiom eine große Vielfalt hat. Unsere Ernährung ist leider aufs Gegenteilige ausgerichtet im Moment. Die Vielfalt nimmt ab. Wir essen etwa circa 10 bis 15 verschiedene Nahrungsmittel, oder viele Menschen tun das. Früher waren das 50 plus verschiedene Lebensmittel oder Nahrungsbestandteile, die wir zu uns genommen haben. Also unsere Ernährung hat sich stark dezimiert, dadurch auch die Vielfalt des Mikrobioms. Wir kommen wahrscheinlich später dann nochmal zu, wir wissen, was ein gutes Mikrobiom ist, wir wissen aber nicht genau, was die Konsequenzen eines schlechten im Detail sind. Also dieser berühmte Mikrobiomtest, ich habe den selber ja mal gemacht, habe ich dann relativ viel schlechte Bakterien gesehen, aber es lässt sich daraus nicht unbedingt etwas ableiten, was ich dann konkret im Detail für diese Kultur machen kann oder eine Änderung zum Positiven, ist eher im Moment noch allgemein spezifisch zu betrachten. Müssen wir noch ein bisschen abwarten.
Aber prinzipiell, das hast du gesagt, also eine Vielfalt ist schon ganz gut. wenn man viele unterschiedliche Bakterien da hat, die man da versammelt.
Absolut. Vielfalt ist wichtig, einen starken Zusammenhang zur Gesundheit. Umgekehrt, wenig Vielfalt ist schlechter. Wichtig ist aber auch, dass wir viele Ballaststoffe essen, viel Fermentiertes. Das trägt zur sogenannten Vielfalt bei und ist gesund. Also wie die Dünger im Garten sind das die Bestandteile, die ein gesundes Mikrobiom braucht.
Was man genau essen sollte und wie man das mit der Ernährung beeinflusst, dazu kommen wir gleich noch. Aber erstmal würde ich noch mal gerne verstehen, im Alter, da verändert sich ja das Mikrobiom. Da nimmt die Vielfalt, die du angesprochen hast, die Vielfalt der Darmbakterien nimmt im Alter ab. Das nennt man auch Dysbiose. Kann man dem denn irgendwie vorbeugen? Also ist es möglich, dass wir das Mikrobiom positiv beeinflussen sozusagen?
Die sogenannte Dysbiose ist also so ein allgemeiner Begriff für ein aus dem Rhythmus geratenes Mikrobiom. Kann auch in jüngeren Jahren auftreten, hat also nicht unbedingt mit dem Alter zu tun. Ist aber richtig, dass im Alter sich das Mikrobiom eher zum Schlechteren verändert. Wie ich kurz schon angesprochen habe, man kann vieles tun über die Ernährung, also viele Ballaststoffe, vor allen Dingen Hülsenfrüchte, resistente Stärke ist zum Beispiel in kalten Kartoffeln, kaltem Reis, kalten Nudeln, aber auch in Linsen oder noch mehr eigentlich in Linsen, Kichererbsen, anderen Hülsenfrüchten. Vielfältige Gemüsesorten, Salate sind sehr positiv für das Mikrobiom. Aber generell kann man auch sagen, dass ein gesunder Lebensstil zum guten Mikrobiom eintritt. Also unsere Schlafqualität, unser Stressmanagement, wie wir uns bewegen und ob wir uns überhaupt bewegen. Genau, die üblichen Sachen, die wir hier auch gerne besprechen, die zur allgemeinen Gesundheit beitragen, tragen eben auch zu einem gesunden Mikrobiom bei. Insbesondere im Hinblick auf Alter wird das umso wichtiger.
Mhm. Lass uns noch mal kurz bei der Ernährung bleiben. Das ist ja besonders spannend. Damit haben wir ja einen relativ großen Einfluss eigentlich auch auf das Mikrobiom. Was kann ich denn essen, sozusagen, um das Mikrobiom zu stärken? Also gibt es da bestimmte Nahrungsmittel, paar hast du schon angesprochen, Ballaststoffe, die Darmbakterien besonders gerne mögen?
Also wir wissen, dass Ballaststoffe haben verschiedene Funktionen im Darm. Also einige sind dazu da, die Stuhlqualität zu beeinflussen, einfach den Verdauungsprozess zu optimieren. Aber es gibt auch viele Ballaststoffe, insbesondere eben, wie ich sagte, Hülsenfrüchte oder resistente Stärke. Was übrigens sich das eine das andere nicht ausschließt, sind beides auch vorhanden in Hülsenfrüchten. Die führen zur Produktion von kurzkettigen Fettsäuren. Butyrate sind so ein Beispiel. Und die wiederum stärken die Darmwand, was ja wichtig ist, dass wenn die Darmwand nicht stark ist und nicht dicht, dann nennt man das Leaky Gut. Also die Dysbiose hängt sehr stark mit einem Leaky Gut, einem undichten Darm zusammen. Und wenn wir uns vorstellen, dass der Darm undicht ist, dann wir wissen, dass sozusagen 70% des Immunsystems unmittelbar um den Darm lokalisiert sind, dann können wir uns gut vorstellen, dass dieser Austritt von vielleicht toxischen Stoffen oder schädlichen Stoffen oder zumindest nicht opportunen Stoffen in dieses Immunsystem zu einem Alarmmechanismus im Körper führt. Und dass das Immunsystem dann sozusagen getriggert wird und wir chronische Entzündungen entwickeln. Wir wissen, dass chronische Entzündungen wiederum zu vielen dieser bekannten Volkskrankheiten beitragen zumindest. Also Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Aber nochmal zurück zur Frage, was sollten wir eigentlich essen? Ich bin grundsätzlich kein Freund, Ernährung irgendwie auf etwas extrem einzuschränken. Also sagen, ess jetzt nur kalte Kartoffeln, kalten Reis oder Linsen, Kichererbsen. Sondern ich glaube, Vielfalt ist wichtig. Und ich sage das gern so meinen Patienten, denkt an einen Regenbogen. Also ich versuche zum Beispiel dreimal die Woche einen Salat zu essen, der aussieht wie ein Regenbogen. Also gelb, rot, grün, Blaukohl, ganz viele verschiedene Pflanzenfarben. Das bringt nicht nur sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole, die wichtig sind für unser Darm, sondern diese Vielfalt ist auch wichtig für das Mikrobiom und dessen Wohlbefinden.
Also Vielfalt, viel buntes Gemüse. Aber man liest ja auch oft von so präbiotischen und probiotischen Nahrungsmitteln, die ganz wichtig sein sollen für unseren Darm. Kannst du da auch nochmal erklären, was es damit genau auf sich hat?
Sehr gerne. Präbiotika sind sozusagen, ist das Futter für das Mikrobiom, also Ballaststoffe, Nüsse, alles, was wir dem Mikrobiom im positiven Sinne zufügen. Probiotika ist sozusagen, sind Kulturen, die wir im Grunde auch im Darm haben, die wir aber durch Nahrungsmittel zufügen. Also Probiotika sind zum Beispiel in fermentierten Lebensmitteln, sind in Joghurt, Kefir, aber kann man auch sozusagen künstlich zu sich nehmen. Es gibt ja gewisse Joghurts, die Kulturen haben. Es gibt Kapseln, die Kulturen haben. Hier wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Man kann die nicht alle über einen Kamm scheren. Die können Sinn machen bei gewissen Problemen, also bei Reizdarm, nach einer Antibiotikatherapie. Aber fast wichtiger ist nochmal die Ernährung und wirklich auch dem Darm Zeit geben, sich wieder zu erholen. Also auch wie so oft in unserer Longevity- und Medizindiskussion, es gibt keine Wundermittel und keine Abkürzung. Sie sind unterstützend, aber keine allseits heilende Medizin. Mhm. Und dann gibt's noch die Postbiotika. Das sind sozusagen die Ergebnisse aus Prä- und Probiotika. Also die Butyrate, die ich vorhin genannt habe, die kurzkettigen Fettsäuren, die sozusagen aus dem Zusammenspiel von Ballaststoffen und Mikrobiomen entstehen und die wichtig sind für die Darmdichtigkeit und die Darmzellen und Darmwand. Das sind sogenannte Postbiotika.
Mhm. Noch einmal kurz zurück zu diesen probiotischen Lebensmitteln. Also du würdest dann eher empfehlen, das über die Nahrung zu decken. Du hast schon angesprochen, Kefir, Kimchi, das ist so ein koreanischer Kohl, aber auch Kombucha, das ist so ein fermentierter Tee, ja, der immer gehypter wird, sag ich mal. Du würdest eher empfehlen, das mit diesen Nahrungsmitteln zu decken, anstatt diese Probiotika aus der Apotheke oder gibt es ja auch teilweise im Supermarkt zu nehmen?
Ich glaube, wir müssen nicht nur in Probiotika denken, sondern auch in einfach generelle Ballaststoffe, mhm, führen ja auch zur Probiotikabildung im Darm. Ich will die Diskussion eben deshalb versuchen, nicht dahin zu lenken, dass Leute jetzt denken, sie müssten ganz, ganz, ganz viel Fermentiertes essen, sondern die Mischung macht's. Also zum Beispiel ein Salat mit Nüssen und dann ein bisschen Kimchi obendrauf oder anderen fermentierten Lebensmitteln. Das wäre sozusagen die Balance, die ich sehe. Probiotika von außen zu sich zu nehmen, wird egal, ob ich das in Ernährungsform mache oder in Kapselform, jetzt nicht das Allheilmittel sein, sondern die Mischung aus einer ausgewogenen Ernährung und einer ballaststoffreichen, pflanzenbasierten Ernährung. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zu einem glücklichen, gesunden Mikrobiom.
Okay, jetzt hast du schon ganz viel angesprochen, was sozusagen dem Mikrobiom nützt an Ernährung. Gibt es denn auch Lebensmittel, die unserem Mikrobiom schaden?
Ja, Alkohol ist ein Lebensmittel, das dem Mikrobiom schadet. Die Diskussion spinnt sich auch oft um Zucker herum. Man muss die Dinge aber im Kontext sehen. Also Zucker per se ist nicht schädlich. Der Überkonsum von Zucker ist schädlich. Ja, also sag jetzt mal, der Sportler, der jetzt ein Fahrradrennen fährt, der schießt sich ja jede Stunde ganz viele Kohlenhydratriegel rein, damit er Energie hat. Der verbrennt das aber bis zum Abend auch. Oder sonst aktive Menschen, wenn die mal irgendwie ein Stück Kuchen oder Obst essen zwischendurch, dann ist da immer Zucker drin. Das ist dann per se nicht schlimm. Der Überkonsum von Zucker ist schlimm, weil er zur Fettleibigkeit führt und zu anderen Erkrankungen. Zucker macht dem Mikrobiom nicht unmittelbar Schaden, aber er bringt ihm auch nichts. Also in dem Kontext muss man das sehen. Was bekannt ist, ist aber, dass Alkohol eben schädlich ist und ultra- oder hochverarbeitete Lebensmittel, die einfach sehr energiedicht sind und keine Ballaststoffkomponenten oder wenig Ballaststoffkomponenten haben und sozusagen dem Mikrobiom keine positiven Eigenschaften zufügen.
Okay, das schadet dem Mikrobiom und Medikamente hast du auch schon angesprochen, zum Beispiel Antibiotika, auch die schaden dem Mikrobiom. Manchmal lässt es sich ja nicht vermeiden, dass wir mal Antibiotika nehmen müssen. Würdest du dann empfehlen oder ist das nötig, dass man dann danach mal so eine Kur macht oder irgendwie den Darm gezielt nach der Antibiotikaeinnahme nochmal aufbaut?
Es sind ja nicht nur Antibiotika, auch Magensäureblocker haben Einfluss auf das Mikrobiom, gewisse Diabetesmedikamente, aber auch Schmerzmedikamente wie Morphin haben indirekt Einfluss, weil sie die Darmmotilität lähmen. Also der Darm ist nicht mehr so aktiv, auch vielleicht andere Medikamente, die Darmaktivität lähmen, was dann eher zur Verstopfung führt. Verstopfung wiederum ist auch nicht förderlich für die Gedeihung eines guten und gesunden Mikrobioms. Also es hat vielfältige Einflüsse. Nochmals, wie du schon sagst, richtigerweise, wir sollten deshalb die Medikamente nicht nehmen, weil sie wichtig sind für andere Sachen, lebenswichtige Funktionen. Aber wir werden sie auch nicht lösen können, indem wir einfach jetzt Probiotika zu uns nehmen in Reihenform und denken, das löst. Ein Darm braucht eben Vielfalt und Zeit. Ich glaube, das sind die beiden Komponenten. Also eine vielseitige, mikrobiomfördernde Ernährung, in Klammern pflanzenbasiert, ballaststoffreich, und Zeit, das wird dann zu einem gesunden und ausgewogenen Darm. Es gibt hier keine Abkürzung. Es ist nicht so, dass ich einfach so eine Kur mache von 2 Wochen mit Probiotika und dann ist alles wieder gut. Man kann sie trotzdem nehmen, aber die Hauptgewichtung sollte in einer pflanzenbasierten, ballaststoffreichen Ernährung liegen.
Was ich total interessant fand, das habe ich in der Recherche festgestellt, dass nicht nur Lebensstil und Ernährung einen Einfluss haben auf unser Mikrobiom, sondern tatsächlich auch soziale Kontakte haben Einfluss auf das Mikrobiom. Wissenschaftler haben festgestellt, dass Paare, die zusammenleben, eine vielfältigere Darmflora haben als Singles. Wie lässt sich das denn erklären?
Ja, das ist richtig. Wir tauschen natürlich täglich als Paar oder als Menschen, die in einem Haushalt wohnen, wir tauschen uns aus. Das muss nicht nur über Küssen sein, aber bei Paaren ist das vielleicht der Fall, sondern wir berühren uns auch, wir schlafen in einem Bett, wir essen gemeinsam in einer Küche. Wir essen auch oft ähnlich, weil wir zusammen kochen. Das heißt also auch die Ernährungszusammensetzung führt dazu, dass unsere Mikrobiome sich eher ähneln, weil wir ja meistens gemeinsam essen und meistens das Gleiche oder zumindest ein Großteil vom Gleichen. Das sind alles Gründe, warum Familien und Menschen, die zusammen in einem Haushalt leben, ein ähnliches und oft durchaus vielfältiges Mikrobiom haben.
Dann fand ich auch noch total interessant, auch ein bisschen speziell, man kann ja auch durch eine Stuhltransplantation das Mikrobiom anscheinend verbessern. Bei einem Experiment mit Mäusen, ich weiß, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit Mausexperimenten, ist nicht eins zu eins auf Menschen übertragbar, aber da hat man festgestellt, als man Teile von dem Mikrobiom von jungen Mäusen in den Darm von Elternmäusen transplantiert hat, dass tatsächlich die Alterskennzeichen zurückgegangen sind. Also die Mäuse haben sich quasi verjüngt, könnte man sagen. Wird sowas auch schon bei Menschen probiert?
Das ist im Moment ein spannender Forschungsansatz, wie du schon sagst. Das Mausmodell ist nicht auf den Mensch übertragbar und entsprechende Versuche haben im Moment noch nicht zu dem Ergebnis geführt, was man sich wünschen möchte. Im Moment wird Stuhltransplantation eingesetzt, um gewisse schwer zu behandelnde Darmerkrankungen zu therapieren. Es hat sich aber gezeigt, dass im Rahmen von Longevity-Forschung eine Stuhltransplantation oft wieder sich zu dem zurückentwickelt, wo das Ursprungsmikrobiom war. Also jemand mit einem ungesunden Mikrobiom bekommt eine Stuhltransplantation von einem, sagen wir, gesunden oder mit einem vielfältigen Mikrobiom. Es hat sich dann mal gezeigt, nach wenigen Monaten das Mikrobiom eigentlich wieder ähnlich war wie vorher. Also da haben wir noch
Ausgangspunkt quasi zurück.
Wieder am Ausgangspunkt zurück. Das lässt sich auch logisch erklären. Man bleibt bei seinen Routinen, man isst vielleicht wieder das Gleiche. Für mich ist das logisch im Moment mal. Ob das mal zu einem Durchbruch führt, ist im Moment noch offen, aber sehr, sehr spannendes Forschungsgebiet. Generell wie das Mikrobiom. Also es ist, wie gesagt, noch nicht alles erforscht, aber extrem spannend. Und ich bin sicher, in den nächsten Jahren wird da noch ganz viel kommen, was uns überraschen wird.
Bleiben wir dran.
Ja.
Viele schwören ja auch, das finde ich auch ganz interessant, auf eine sogenannte Darmsanierung mit so Salzen oder mit Heilerde. Ist sowas denn empfehlenswert oder ist das ähnlich wie bei der Stuhltransplantation, dass man es macht und danach geht es wieder zurück auf Anfang?
Genau, es gibt leider keine guten evidenzbasierten Studien, die belegen, dass Heilerde oder gewisse Salze hier ein besonders positiven Effekt haben. Ich komme wieder zur vielfältigen Ernährung zurück, pflanzenbasierten, ballaststoffreichen Ernährung. Kommen wir nicht drum rum, ja. Es gibt keine Abkürzung, wie so oft.
Wir können das Mikrobiom ja nicht nur beeinflussen, sondern wir können es auch testen. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es gibt so einen Mikrobiom-Test, den man machen kann. Das muss man dazu sagen, keine Kassenleistung. Der kostet so 100 bis 300 Euro. Und du hast den ja mal ausprobiert, da hast du schon uns von erzählt in der Folge zu Vorsorgeuntersuchung. Vielleicht kannst du noch einmal berichten sozusagen, was hat dieser Test ergeben und würdest du das empfehlen? Ist das eine gute Sache?
Genau, ich habe das im Rahmen, ich hatte ja mein biologisches Alter messen lassen, das war dann 74, im Rahmen dieser Schockdiagnose, also 25 Jahre über meinem chronologischen Alter, habe ich ganz viel messen lassen. Ich habe dann festgestellt, dass ich rund um das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein paar Risikofaktoren habe und das biologische Alter auch auf hohe Entzündungswerte zurückzuführen ist. Und nachdem ich eigentlich alles ausgeschlossen hatte, was zu Entzündungen führen kann, blieb irgendwie der Darm noch übrig. Ich habe, das muss ich vorweg sagen, heute auch noch nicht den Beweis dafür, aber ich nehme ein Medikament, das meine Darmmotilität, also Darmbeweglichkeit einschränkt. Das heißt, ich neige zu dem Problem und ich habe die Vermutung, dass ich auch eine sogenannte Dysbiose habe und eventuell einen sogenannten Leaky Gut. Das ist keine offizielle Diagnose, muss man hier sagen. Man hat die Vermutung, dass es da gewisse Zusammenhänge gibt. Ich will einfach das vorsichtig formulieren, damit wir uns hier mit medizinischer Wissenschaft nicht überwerfen. Und tatsächlich hat meine Mikrobiomanalyse ergeben, dass ich einige schädliche Bakterien in meinem Darm habe, die aus dem Mund-Rachenraum kommen. Das hat mich insofern überrascht, weil ich dachte, okay, das ist ja relativ logisch, dass aus dem Mund-Rachenraum durch die Ernährung irgendwie auch Bakterien in den Darm transportiert werden. Aber es Es sollte in diesen Auswüchsen nicht vorhanden sein. Ich habe dann, wie Ärzte oft unvernünftig sind und ich insbesondere auf eigene Faust recherchiert und habe eine Antibiotikatherapie gemacht.
Das ist ja eigentlich das, wo wir dachten, das sollte man vielleicht genau nicht machen.
Genau, war sicher auch nicht klug. Und ich habe danach erst, ist doch schön, dass ich auch hier Fehler eingestehe, das ist doch gut. Danach habe ich dann verschiedene Magen-Darm-Spezialisten konsultiert und gesagt haben, das ist Unsinn, diese Messung, das ist zwar sicher richtig, dass diese Bakterien bei dir sind, aber wir können daraus noch nichts ableiten. Weder dafür, dass du deshalb eine Dysbiose hast, noch ein Leaky Gut. Wir haben keine Möglichkeit, diesen sogenannten Leaky Gut zu diagnostizieren. Insofern ist er schwer zu belegen. Und wir haben auch keine Möglichkeit, mit Antibiotika das sinnvoll zu beeinflussen. Und die Recherche hat dann ergeben, dass das, was ich schon gesagt habe, ich besser damit fahre, dass ich mich ballaststoffreich und pflanzenreich ernähre. Das mache ich auch. Wie gesagt, einfache Regel, mein Regenbogen. Ich versuche viele bunte Salate pro Woche zu essen. Ich versuche morgens den Tag mit einer guten Portion Haferbrei, also Porridge oder Haferflocken mit Milch und Beeren, je nach Jahreszeit mit ein paar Nüssen zu starten, ein bisschen Leinsamen drauf. Man kann da leckere Sachen machen. Und seitdem geht es mir auch deutlich besser. Nochmal, ich kann den Zusammenhang nicht beweisen, aber mein ganzer Magen-Darm-Trakt ist zur Ruhe gekommen. Und fühlt sich im Moment gesund und zufrieden an.
Aber im Prinzip hat der Test dir dann eigentlich nicht viel genützt, ne?
Nein. Okay. Und ich würde deshalb auch klar von dem Test abraten. Ja. Außer gibt eine klare Indikation vom Magen-Darm-Spezialist, weil du den Verdacht auf eine spezielle Erkrankung hast. Das kann ja sein. Es gibt gewisse Magen-Darm-Erkrankungen, die einen Mikrobiom-Test möglicherweise brauchen oder zur Diagnose brauchen. Dann ist das eine Ausnahme. Aber einfach so den Test zu machen, halte ich für nicht zielführend und Geldverschwendung.
Dann bist du da auch auf jeden Fall auf einer Linie mit der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie. Das ist die Fachgesellschaft, die sich mit Magen-Darm-Erkrankungen befasst. Und auch die raten von einem Mikrobiom-Test ab, weil, wie du schon sagst, es ist einfach nicht wissenschaftlich ausreichend belegt und es hat keinen therapeutischen Mehrwert aktuell, es sei denn, du stellst bestimmte Krankheiten fest.
Genau.
Ja, dann sind wir auch fast schon am Ende der Folge heute, Felix. Und es ist wieder Zeit für unsere drei Longevity-Tipps.
Drei Longevity-Tipps von Dr. Felix Bertram.
Was würdest du denn sagen nach der heutigen Folge? Was sind deine drei Top-Tipps für ein gesundes Mikrobiom?
Wir hatten es ja heute schon mehrfach. Ich glaube, an erster Stelle Vielfalt und vor allen Dingen ballaststoffreich und pflanzenbasiert. Zweitens probiotische Lebensmittel, nicht vergessen, beimischen. Auch wir können auch selber übrigens Sachen einlegen. Gemüse gibt es Rezepte bei YouTube und sonst wo im Internet. Relativ einfach mit Essig und Zucker und Wasser Gemüse rein, Wegglas zumachen. Ich kann es im Detail jetzt nicht aufzählen, aber man kann das relativ gut selber machen. Also probiotische Lebensmittel dem Alltagsessen zufügen. Man kann ja auch mal eine kleine Challenge machen, dass man sagt, ich versuche 5-mal pro Woche, also an allen Wochentagen, irgendwas Probiotisches zu essen. Ist nicht so schwierig. Kann auch ein Joghurt und Kefir sein.
Wenn man es mag.
Wenn man es mag, aber es gibt ja so viel. Also auch wer eingelegtes Gemüse nicht mag, kann auf Joghurt, Kefir zurückgreifen. Also irgendwas von den Sachen wird hoffentlich den meisten Menschen schmecken. Und als drittes darf man nicht vergessen, den Darm darf man nie isoliert sehen. Hat immer einen ganzheitlichen Aspekt. Also unsere Gesamtgesundheit spiegelt sich nicht nur im Darm wieder, sondern ein gesunder Darm spiegelt sich auch in der Gesamtgesundheit wieder. Das heißt, die anderen Lebensstilfaktoren sind also auch wichtig. Körpergewicht, Bewegung, Schlaf, Stress, Alkohol, Rauchen, also kein Alkohol und nicht rauchen, also diese Sachen weglassen. Das sind, glaube ich, wichtige Faktoren, die sich gegenseitig positiv beeinflussen.
Super, ich glaube, das sind Sachen, die man gut im Alltag umsetzen kann. Vielen Dank für die Tipps, Felix. Und wir haben, glaube ich, auch heute gesehen, welche riesengroße Rolle eigentlich das Mikrobiom für unsere Gesundheit spielt. Es hat sich gelohnt, dass wir dem Thema nochmal eine ganze Folge gewidmet haben.
Absolut.
Danke, dass du heute da warst und wir hören uns nächste Woche.
Ich freue mich schon.
Ich mich auch. Im Laufe dieses Podcasts wollen wir mehr darüber erfahren, was wir für ein langes und gesundes Leben tun können. Abonniert uns gerne oder lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns an längerleben@funkemedien.de. Wir hören uns nächste Woche.
Ein Podcast von Funke. Ein Podcast von Funke.